Hallo und herzlich willkommen zu Health Up Your Life, der Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Mein Name ist Mira und ich glaube, dass zu einem gesunden Lifestyle auf jeden Fall Bewegung gehört. Mit dieser Passion in mir habe ich in Berlin auf meiner persönlichen Yoga-Reise zwei großartige Lehrer kennengelernt und wurde von ihnen im Shivamukti-Yoga unterrichtet und ausgebildet. In der heutigen Folge geht es um das Thema Freiheit. Was bedeutet eigentlich Freiheit? Sind wir frei in unseren Entscheidungen? Ist Freiheit direkt verbunden mit Glück? Lässt sich mehr Freiheit durch Yoga erlangen? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Dafür habe ich mich mit Moritz Ulrich und Niklas Noack, den Gründern von Peace Yoga Berlin, getroffen. Sie sind beide Mediziner und wahnsinnig erfahrene Yogis. Gemeinsam versuchen wir, den Begriff Freiheit einzuordnen und geben dir wertvolle Denkanstöße für deinen Alltag. Du erfährst, warum Freiheit eigentlich Glück bedeutet und wie du über Dankbarkeit letztlich frei wirst. Wir haben auch über die Erleuchtung gesprochen, den Zustand der befreiten Seele und Shivamukti-Yoga als Methode auf dem Weg zur individuellen Freiheit und Glück. Schau unbedingt auf Instagram vorbei, @fayo_official, und kommentiere unter unserem Post heute, wie dir die Folge gefallen hat, und teile einfach deine Gedanken mit der Community. Wir freuen uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes und abonniere doch am besten gleich unseren Podcast, wenn du es nicht sowieso schon getan hast. So, und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören bei dieser wahnsinnig bereichernden Folge zum Thema Freiheit. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich total, denn ich habe hier zwei ganz liebenswerte Menschen vor mir sitzen. Eine große Inspiration für mich, und zwar den lieben Niklas und den lieben Moritz. Und wir möchten heute gemeinsam über das Thema Freiheit sprechen. Und bevor wir das tun, wollt ihr euch vielleicht ganz kurz der Community vorstellen. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so?
Hallo, ich bin Moritz. Danke auch von meiner Seite für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin Yogalehrer in Berlin und leite mit Niklas zusammen unser Yoga-Studio Peace Yoga Berlin. Hab irgendwann auch mal Medizin studiert, auch bis zum Ende tatsächlich. Hab dann aber nach dem Studio gleich hauptberuflich angefangen, mich ins Yoga zu stürzen, und mach das seitdem auch mit voller Freude und in allen Facetten, die so dazu gehören.
Ja, vielen Dank. Und du, lieber Niklas?
Ja, ich bin Niklas und ich habe auch irgendwann mal Medizin studiert und im Gegensatz zu Moritz arbeite ich auch noch ein wenig in dem Beruf, bin aber auch mit dem Yoga verbandelt sozusagen und in unserem Studio desgleichen. Und so ist es bei uns eine Kombination aus Yoga und Medizin. Auch bei Moritz ist es so, dass er natürlich aus seinem Studium noch viel schöpft, was fürs Yoga hilfreich sein kann.
Ja, schön. Und euch beide verbindet ja das Thema Yoga sehr stark auch. Ihr habt eine gemeinsame Schule. Jetzt habt ihr schon zweimal den Begriff Shivamukti-Yoga genannt. Was genau ist denn das eigentlich?
Also Shivamukti-Yoga ist eine von so vielen Yoga-Stilen und Yoga-Methoden, die es heutzutage ja gibt. Ist also erstmal ein Markenname, aber es kommt von dem Sanskrit-Wort Jivan Mukti, und das bedeutet eine Seele, die zu Lebzeiten Befreiung findet. Und die Methode ist gegründet von unseren Lehrern Sharon Gannon und David Life, so in den 80ern in New York City. Sind beides Performance-Künstler und haben Yoga geliebt und wollten alles zusammenbringen, also das Künstlerische und alles, was zum Yoga gehört. Und wir durften es direkt von ihnen lernen und bis heute dann an unsere Schülerinnen weitergeben, was uns immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Und wir hoffen auch, dass das weiterhin so bleibt und wir dann noch ganz viel Schönes entdecken können zu. Und was Niklas und mich noch verbindet, ist, dass wir auch verheiratet sind miteinander und demnach so viel miteinander teilen, das Arzt sein, Yoga machen und dadurch auch ganz viel Kraft schöpfen, aber auch viel diskutieren und dann neue Ideen finden und neue Sichtweisen hoffentlich vom anderen auch mal annehmen können oder auch nicht annehmen, aber dann vielleicht später wieder hinterfragen. Und auch all das gehört zu Shivamukti-Yoga dazu. Ist ein ganz moderner Yoga-Weg, der versucht, wirklich all-inclusive zu sein und alle Wesen, aber auch alle Ideen in irgendeiner Form mit einzubeziehen, immer im Zusammenhang mit der Grundlage Freiheit zu finden.
Ja, super schön. Zum Thema Freiheit. Vielleicht kommen wir da ja mal zum Punkt. Thema Freiheit ist ja auch gerade im Shivamukti-Yoga ein sehr, sehr großer Begriff. Fällt dir da spontan etwas zu ein, Niklas? Thema Freiheit und Shivamukti. Wie lebt man denn als Shivamukti-Yoga-Praktizierender oder auch Lehrer in eurem Fall Freiheit?
Ja, also der Begriff Freiheit ist natürlich, um nach Günter Grass zu sprechen, ein weites Feld. Ja, und ich würde das für mich wahrscheinlich am ehesten in zwei Felder von Freiheit teilen, unter dem gleichen Begriff. Ich habe eine gewisse Freiheit als Mensch, die aber immer nur sozusagen gleichzeitig auch die Freiheit des anderen ist. Soll heißen, in Gruppen, in denen ich lebe, im Kleinen, in der Familie, in der Schule, später vielleicht im Studium, in meinem Verein, in einer Gesellschaft, in einem Land, ja, und Länder untereinander sind begrenzt in ihrer Freiheit durch die Freiheit der anderen. Das heißt, alles, was ich mache, hat immer eine gewisse Grenze, wenn ich an die Freiheitsgrenze des anderen stoße. Das ist sozusagen so die Ebene des Tuns und Handelns anderen gegenüber. Mhm. Der Freiheitsbegriff, den du vielleicht eher meinst oder der natürlich auch Freiheit heißt, ist die Freiheit, die in einem selbst steckt oder sich entwickeln kann, vielleicht Dinge tun und lassen zu können, so stellen wir es uns ja immer vor, so wie wir es wollen. Mhm. Das ist immer nicht so einfach, aufgrund dessen, was ich gerade zuerst gesagt habe. Die Freiheit nach innen sozusagen, um mal diesen anderen Komplex dann anzureißen, ist für mich oder beginnt für mich dort, wo ich feststelle, dass ich nicht der Besitzer meiner Gedanken bin. Ja, dass ich feststelle, dass ich nicht der Denkende, die denkende Entität meines Körpers bin, sondern diese denkende Entität, also das denkende Dasein in mir tatsächlich beobachten kann. Mhm. Und dadurch eine Freiheit bekomme, zu entscheiden, was ich eigentlich denke und was ich nicht denke. Und es sozusagen bewerten oder nicht bewerten zu können. Also einen Moment, ein Ebenenwechsel von dem aktiven Denker, ja, der auch an die anderen denken muss, ob er an die Freiheit des anderen stößt, hin zu einem Beobachter, der diesen Denkenden beobachtet.
Super, also spannend, ja.
Da beginnt für mich Freiheit in der Erkenntnis, dass zwei Ebenen in mir stecken. Ja, eine handelnde Ebene, die einen Freiheitsbegriff auch in sich trägt natürlich, ja, und definiert, und eine Seinsebene, die unendlich frei ist und den Handler beobachten kann.
Wow. Also, wenn dir das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging, dann spulst du einfach nochmal zurück, weil das waren sehr tiefgründige Worte und ich glaube, man muss auch erstmal einen Moment darüber nachdenken, um das tatsächlich zu begreifen, was du gerade sagen wolltest, weil das war jetzt schon Freiheit Next Level für einigen, also für die Freiheit, da denkt man ja vielleicht auch erstmal, gut, die Freiheit, dass ich jeden Tag entscheiden darf, ob ich zur Arbeit gehe oder nicht, also jetzt mal ganz, ganz basic gesprochen, bis hin zu den Überlegungen, die du gerade hier mitgebracht hast. Und ja, vielen Dank für diese sehr tiefgründige Einschätzung. Lieber Moritz, was ist denn eigentlich Freiheit für dich?
Also ich habe mir auch in Vorbereitung jetzt auf unserem Podcast ein bisschen Gedanken gemacht und ein Teil von Freiheit geht in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, so eine, vielleicht eine Freiheit, die eher unser kleines Selbst, unser Ego-Selbst betrifft, dass ich also essen kann, was ich will, wann ich will, dass ich hingehen kann, wo ich will und wann ich will. dass ich mit den Wesen und Menschen zusammen sein kann, mit denen ich zusammen sein möchte, dass ich lieben kann, wen ich will und wann ich will und wie viel ich will und so weiter. Ja, auch alles Freiheitsideen, die viele Wesen auf unserer Welt gar nicht haben, oder die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. In jedem Fall sehr, sehr viele nicht menschliche Tiere, die eben nicht lieben können, wen sie wollen, nicht hingehen können, wo sie wollen und so weiter. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Ebene unseres Seins auch ist, die wir alle kennen. Also unser Ego ist ja da. Und ich finde es auch wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen und nicht so zu tun, als würde das gar nicht existieren. Auch für eine Yoga-Praxis nicht. Auch die yogischen Schriften sagen, nimm das alles an, was jetzt da ist, und nutzt das dann lieber, um dann eine Freiheit zu finden, wie sie Niklas vielleicht beschrieben hat, weil dieses Freiheitsgefühl beschreiben auch die Yoga-Texte in großer Breite und mit verschiedenen Worten natürlich und auch in verschiedenen Schritten. Und die Idee des Jivanmukta, das wäre dann eine Seele, die in dieser Befreiung lebt, ist auch immer noch ein bisschen eingesperrt, nämlich durch ihren Körper. Also das macht den Jivanmukta aus, dass er lebt und weinen kann und lachen kann und Erfahrungen sammeln kann in diesem Körper und in diesem Leben, aber mit dem Zusatz, davon nicht eingeschränkt zu werden. Also, dass wir uns, auch wenn wir mal richtig traurig sind, dann immer noch wieder da rauskommen können, wann wir es eben wollen, und dann sind wir eben wieder freudig. Aber wenn wir wollen, können wir auch 3 Tage durchweinen und uns dann wieder dafür entscheiden, was anderes vielleicht zu machen. Das ist für mich so eine ganz schöne und spannende Vorstellung von Freiheit, die dann natürlich immer noch weitere Schritte hat, die dann vielleicht irgendwann nur noch funktionieren, wie die Ideen von Nirvana und so weiter, wo wir, die gehen halt in dem Körper nicht mehr, sondern nur, wenn wir uns, wie die Schriften das sagen, sozusagen vollkommen aufgelöst haben. Ob das jeder will, muss jeder für sich entscheiden. Aber das mag ich so am Begriff Freiheit, dass er so viele verschiedene Ideen hat und verschiedene Überlegungen. Aber sich zu befreien von dem, was wir glauben zu brauchen, von dem, was im Außen ist. Es ist ja schön, sich zu entscheiden, dass ich lieber Vanille-Soja-Eis als Schokosoja-Eis esse, aber wenn ich dann trotzdem glücklich sein kann, wenn es das eine oder das andere nicht gibt, dann bin ich noch freier, weil meine Gedanken mich dann nicht so überkommen und wieder einfangen, auf so eine Sache mich zu fokussieren und tagelang mich drüber zu ärgern, dass dieser Ice Cream Store das irgendwie jetzt gerade nicht parat hatte.
Was würdet ihr denn sagen für all die Zuhörer, die jetzt sagen, okay, das ist mir jetzt schon sehr tiefgründiger Yoga-Talk, den ihr da habt. Ich bin noch gar nicht an diesem Punkt angelangt, darüber nachzudenken, dass ich jetzt frei bin, sondern versetzen wir uns in die Situation eines durchschnittlichen Mitmenschens, der eben aufgewachsen ist, gewisse Dinge in seiner Kindheit erlebt hat, dann auch durch die Gesellschaft vielleicht auch schon einen Druck verspürt, gar nicht mehr so richtig frei zu sein in dem, was er tut. Ich erinnere mich jetzt einfach nur an mich selbst. Das war klar und gefordert, dass man sein Abitur macht, weil das macht man so. Und danach soll man auch studieren, weil es soll ja etwas aus dir werden. Und somit könnte man ja eigentlich sagen, dass wir schon aufgrund des Drucks in der Gesellschaft irgendwo unserer Freiheit im einfachen Level beraubt werden, weil so viel auf uns einwirkt, wo wir uns gar nicht so richtig frei vielleicht sogar entfalten können. Wie schätzt ihr das ein?
Ich stimme dir vollkommen zu, dass unser, ich muss es einfach wieder sagen, aber unser Ego selbst auf jeden Fall dadurch eingeschränkt wird. Und das soll auch gar nicht heißen, dass diese ganzen Sachen schlecht sind, sondern ich glaube, für und so vielen Egos, die ja nun mal miteinander auf der Welt leben und auch in gewissen Strukturen leben, genau diese Vorgaben hilfreich sein können, damit wir uns in den bewegen, uns darauf einigen können, miteinander kommunizieren können, auch gewisse Vorstellungen vielleicht teilen oder überhaupt diskutieren können. Uns letztlich, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen abgehoben anfühlt, aber nur gedanklich in unseren eigenen Gedanken tatsächlich frei machen können. Das heißt, ja, ich muss vielleicht zur Schule gehen, aber wie gehe ich damit um? Also was macht es mit mir? Stresst es mich total und macht es mich fix und fertig? Oder kann ich sagen, okay, es macht mir jetzt nicht so richtig viel Spaß, aber ich kann einen gedanklichen Switch schaffen, der für diese Zeit in die Schule gehen kann, ohne dass ich darunter leiden muss. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass jeder, egal mit welchem Background, egal ob man schon mal Yoga gemacht hat oder sich mit Philosophie beschäftigt hat, wenn wir anfangen zu hinterfragen, was wir denken, dass das uns so schnell und auf direktestem Wege Freiraum schaffen kann, weil die äußere Welt, die können wir einfach nicht verändern. Also in den seltensten Fällen. Wir können natürlich irgendwie umziehen oder in ein anderes Land gehen. Aber es gibt immer wieder Strukturen, die uns von außen einschränken oder irgendwas, was uns im Außen nicht passt. Und auf Dauer können wir diesen Kampf, glaube ich, nicht gewinnen, sondern er nimmt uns dann vielleicht so mit, dass wir immer weniger Energie haben, bis wir denken, oh, was ich so denke in meinem Kopf, das spielt ja eine total große Rolle und ich kann in meinem Kopf so viel Freiraum schaffen, die mir von außen überhaupt nicht mehr genommen werden kann. Und ich glaube, es ist nicht so weit weg, wie man denkt. Meine Lehrerin sagt immer, Enlightenment is around the corner und die Erleuchtung ist direkt um die Ecke. Und ich glaube, dass es wirklich so ist. Wir denken manchmal, es ist so schwierig und nur für die Heiligsten unserer Welt vorbehalten. Ich glaube, jeder, der uns zuhört, wir können das alle machen, wenn wir es wollen. Und wenn wir es nicht wollen, ist es auch in Ordnung. Und das finde ich genauso wichtig und gute Entscheidungen.
Vielleicht kommen wir darüber zu dem Punkt, vielleicht auch das Thema oder das Wort Glück mit ins Spiel zu bringen. Weil, wie schätzt du das ein, Niklas? Glück und Freiheit, gehört das zusammen? Oder was ist dieses Gefühl, wonach wir letztlich alle streben? Dieses Bestreben in uns, besser zu werden, schneller zu werden, größer zu werden, mehr gesehen zu werden, das steckt ja in uns. Aber es ist ja immer irgendwie auch so eine Suche nach etwas. Und ich habe mich immer gefragt, vielleicht hat das was mit Freiheit zu tun. Sind wir auf der Suche nach Freiheit? Und wo steht dann Glück daneben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da wahrscheinlich in letzter Konsequenz Freiheit und Glück das Gleiche ist. Und um das zu trennen, man vielleicht von wahrer Freiheit oder wahrem Glück sprechen könnte. Und die beiden Dinge gehören in denselben Topf sozusagen. Ich möchte es mal am Beispiel des Glücks illustrieren oder versuchen zu erklären. Wenn wir Glück erleben oder Glück fühlen, ist es in den allermeisten Fällen geknüpft an eine Kondition. Also es ist ein abhängiges Glück. Mhm. Ich würde nie sagen, ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie gerade jemand seinen Hund tritt mit dem Fuß, weil der nicht gehorcht. Dann wäre das für mich kein Glücksmoment, ja, sondern da würde ich sagen, das finde ich eher traurig. Und wenn ich glücklich bin, dann ist das oft ein Zustand, der von außen etwas in mir auslöst, wahrgenommen durch meine Sinne, was positiv ist. Mhm. Das heißt, Glück ist als Kondition immer an was Positives oder die Kondition ist immer etwas Positives, die mich erst Glück empfinden lässt. Wahres Glück wäre das Glück, wenn ich, und jetzt wird es natürlich wieder schwierig zu verstehen, weil da kommt dann gleich immer unser Geist mit rein. Wahres Glück wäre, wenn ich sehe, dass ein Mensch seinen Hund tritt und das mich weder glücklich noch unglücklich macht in diesem Moment, sondern ich das nicht nur gut ertragen kann, sondern mir das, und auch das ist vielleicht jetzt erstmal ein provokanter Begriff, mir das gleichgültig ist in dem Moment. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist, wie es ist. Mhm. Und aus diesem Moment des dann nicht Reagierens innerlich, des nicht Bewertens und des Loslassenkönnens von dieser Situation, finde ich eine unendliche Freiheit. Das heißt nicht, dass ich nicht sagen kann, Mensch, was du da machst mit deinem Hund, das finde ich nicht in Ordnung, das widerspricht meinem ethischen Wertekanon, das soll es nicht heißen. Aber ich empfinde eine gewisse Ruhe da drin und bin nicht überwältigt von meinen Emotionen, die aufgrund dessen, was ich da sehe, sofort in mir hochschießen und etwas in mir auslösen, was mich unglücklich macht in letzter Konsequenz.
Würde das also heißen, dass unsere Freiheit oder auch unser Glück das ist, was wir selbst draus machen, was wir selbst fühlen und zulassen, ob wir bereit sind, unsere Emotionen loszulassen, innezuhalten und zu atmen? Oder wie ist so eine Technik in deiner beschriebenen Situation? Wenn ich jetzt entscheide, mit dieser Podcast-Folge möchte ich ein wenig bewusster werden, um diese Freiheit auch zu spüren, mit ganz alltäglichen Dingen. Wie geht das?
Also eine Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, wäre immer diese Idee eines bewussten Atems in diesem Moment. Mhm. Das heißt, wenn dir sowas passiert, wir bleiben bei dem Hund, den Moment wahrzunehmen, wo ich das mit meinen Sinnen sehe, wahrnehme, bis zu dem Moment, wo ich es dann tatsächlich verarbeite und durch den Atemzug, den ich mache, eine kleine Pause einbaue, einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen und erst dann reagiere. Das macht einen ganz, ganz enormen Unterschied, muss man einfach mal ausprobieren, ja, nicht sofort drauf zu gehen, das sind wir gewohnt, das machen wir alle, ja, wenn wir irgendwas wahrnehmen, welcher Art auch immer mit unseren Sinnen, sondern einen bewussten Atemzug einzubauen. Einmal einatmen, einmal ausatmen und dann sich überraschen lassen, wie möglicherweise das eigene Verhalten, die eigene Reaktion sich tatsächlich ändert. Wie viel mehr Ruhe da drin sein könnte.
Und dieses Gefühl, was man dann da spürt, das ist dann das Gefühl von Freiheit oder Glück?
Na, das Gefühl, was man dann spürt, ist, Gefühl ist ja wiederum eine Emotion. Das ist was, was wahrscheinlich nicht unbedingt was Freies ist, sondern was in dem Moment dann ja abhängig ist von der Kondition, von der Erziehung, von einer gewissen Überzeugung, die du in dir trägst, also Werten, die dein Geist sich zurechtgelegt hat über die Jahrzehnte deines Lebens. Die Freiheit wäre in dieser Situation nicht überschießende Emotionen zu haben eigentlich. Ein Gefühl schon wahrzunehmen, eine Emotion zu spüren und auch anzuerkennen, dass sie da ist, aber sie als das belassen, was es ist, ohne dass du drunter leiden musst.
Danke, ja. Moritz, bitte.
Ja, mich erinnerte das so an, du hast so ein schönes Zitat in deinem E-Mail-Futter, in der E-Mail, die du uns geschickt hast. Und interessanterweise ist mir dieses Zitat vor 2 Wochen auf einem Retreat auch begegnet von Viktor Frankl. Ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher ist oder ein Amerikaner. Und ich kann es ja uns allen nochmal vorlesen. Das lautet, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktionen. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also bezüglich zu dem, was Niklas gesagt hat, ist die Freiheit vielleicht in unserer Entscheidung. Also diesen Moment zu schaffen, in dem wir uns entscheiden können, was wir tun, was wir denken, was wir sagen und damit auch die Freiheit darüber gewinnen, was wir denken und was wir sagen, auch wenn wir das nicht immer so fühlen. Ne? Vielleicht ist dieser Raum, den Viktor Frankl da beschreibt, manchmal ganz, ganz klein und ganz mini, aber vielleicht können wir mit Atemtechniken, mit Yoga-Techniken, mit Meditationstechniken, mit Aufmerksamkeitstechniken und uns einfach immer wieder darin üben, dass dieser Raum ein ganz bisschen größer wird, wir ihn überhaupt wahrnehmen, um dann zu entscheiden, was ist mein nächster Schritt. Und ich glaube, die Gedanken sind deshalb so wichtig, weil die sind halt immer die Grundlage für das, was wir sagen oder machen. Letztendlich haben wir immer einen kleinen Gedanken ganz kurz vorher. Und wenn wir unsere Freiheit in unseren Gedanken wiederfinden können, dann können wir die, glaube ich, auch ausdrücken nach außen. Und gleichzeitig haben wir eben unser Ego selbst, das auch glücklich sein kann, weil wir gerade den besten veganen Burger der Stadt gegessen haben oder eine ganz tolle vegane Schokolade gefunden haben. Und ich finde das persönlich genauso wichtig, das genauso wertzuschätzen für sich selber und nicht zu versuchen, sagen, oh, ist jetzt irgendwie nur mein Ego, was befriedigt ist, sondern auch diesen Moment zu genießen. Weil ich glaube dann, und das ist die Idee von Yoga, wie ich sie verstehe, dass so ein kosmisches Bewusstsein der Freiheit und unser Ego-Bewusstsein, was frei sein kann, wenn die beide zusammenkommen und anfangen, miteinander zu gehen, anstatt nur das eine, nur das andere, dass wir dann das volle Potenzial unseres Seins ausschöpfen könnten.
Das heißt auch, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, oder uns in einer Situation wiederfinden, die Wahl haben, wie wir darauf reagieren. Und dieses, dass wir die Wahl haben, wie wir darauf reagieren, bedeutet ja, dass wir frei sind in unseren Entscheidungen. Also wir haben jeden Tag wieder 1 Million Möglichkeiten, uns neu zu entscheiden, uns neu auszurichten, unseren Fokus neu zu setzen. Und so kann man ja vielleicht auch den Weg auf seine Yogamatte finden, für seine eigene Praxis zu Hause, sich vielleicht bewusst zu machen und sich das auch selbst zu sagen. Und wenn das nicht langt, es aufzuschreiben, dass du jeden Tag wieder einen Unterschied machen kannst. Es ist nie zu spät, diese Freiheit mehr zu spüren, weil vielleicht haben wir auch einfach nur vergessen, wie sich das anfühlt. Vielleicht haben wir noch nie bewusst darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, frei zu sein. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, wenn wir uns bewusst machen, wo wir stehen auf dieser Erde, wer wir sind, was wir für Möglichkeiten haben, dann finde ich auch, und da werfe ich wieder ein neues Wort in den Raum, gehört Freiheit auch ganz stark mit Dankbarkeit zusammen. Weil wenn wir uns bewusst machen, wie frei wir eigentlich sind, dann auf einmal kommt direkt als nächstes Gefühl, wow, wie dankbar ich eigentlich dafür sein muss, dass ich das so machen kann, wie ich es tue. Und das finde ich irgendwie auch noch so einen ganz schönen Transfer, wie ich persönlich jetzt mit diesem Thema Freiheit umgegangen bin.
Ja, also ich kann da aus meiner Erfahrung dir nur zustimmen. Und ich glaube, dass Dankbarkeit auch in die andere Richtung funktionieren kann. Auch wenn wir noch das Gefühl haben, eigentlich bin ich gar nicht so frei und meine Reaktionen auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Menschen oder auf der Arbeit, irgendwas, was immer passiert, irgendwie ist die immer gleich und ich ärgere mich trotzdem immer noch oder ich bin trotzdem immer wütend, dann kann eine Übung in Dankbarkeit, glaube ich, ganz viel dazu beitragen, in Richtung Freiheit zu treten. Mhm. Also sich Zeit zu nehmen, jeden Tag für etwas dankbar zu sein, sei es eine Vorstellung von was, einer kosmischen Energie oder Dankbarkeit, dass man überhaupt diesen Körper hat, um das alles zu erleben, oder die Dankbarkeit für seine Wohnung oder für das Essen, was man zu sich nimmt. Momente der Dankbarkeit zu finden, können, glaube ich, auch so viel Demut in uns bringen, und ich meine Demut als ein ganz positives Wort, was wir aber auch üben können. Klar, wir sind beide Yogalehrer und wir versuchen halt immer was zu finden. Was kann man den Menschen auch geben, was man wirklich machen kann, was man praktisch umsetzen kann, wie du es gesagt hast, aufzuschreiben oder sich hinzusetzen und zu sagen, morgens, bevor man zum Handy greift, gleich wenn man aufwacht, ich bin dankbar für.
Und dann meine Freiheit.
Endet mein Satz. Genau, zum Beispiel. Und wenn es eben noch nicht geht, ist es vielleicht erstmal was anderes, um dann dieses Gefühl der Freiheit wieder zu erlangen. Und umgekehrt genauso. Dankbar für seine Freiheit zu sein, ist, glaube ich, eins der größten Geschenke, die man sich selber machen kann. Und ein Zusatz dazu noch, auch wieder was Praktisches, was ich auch von meiner Lehrerin Sharon Gannon so sehr mitnehme, ist, dass das, was wir für andere wollen, sollten wir am besten, was wir für uns selber wollen, Entschuldigung, sollten wir am besten anderen bereiten. Also das, wenn wir frei sein wollen, ist es ein ganz, ganz guter und schneller Weg, wenn wir alles, was wir können machen, auch andere zu befreien, sei es mit so einem Podcast, den wir machen, oder einem Blogartikel, den wir schreiben, oder wir entscheiden uns, vegan zu leben und schaffen es damit, dass viele, viele nichtmenschliche Tiere freier sein können, dass wir damit in unserem globalen Bewusstsein einen großen Schritt machen, um letztendlich auch selber Freiheit wiederfinden zu können.
Ja, was auch total passend zum Thema Freiheit ist, und es ist auch schön, dass wir jetzt gerade hier in dieser Runde sitzen, denn der Shivamukti-Yoga-Stil ist ja auch sehr stark bekannt unter dem Thema das vegane Yoga. Ein Stil, der für Veganismus steht. Und das ist natürlich auch meine persönliche Überzeugung, und ich finde, das passt auch sehr schön mit Freiheit zusammen. Denn wenn wir uns bewusst machen, dass wir mit der Entscheidung, keine Tiere zu essen oder auch nicht die Produkte von Tieren zu konsumieren, berauben wir ja auch diesen Teil, den wir damit retten, den schenken wir ja Freiheit zurück. Also wir setzen ein Zeichen, und das ist auch so ein ganz schöner Gedanke darüber hinaus, wie man vielleicht manchmal Freiheit erzeugt, ohne es wirklich bewusst zu wissen. Also nur weil ich mich jetzt vegan ernähre, was hat das jetzt mit Freiheit zu tun? Aber wenn man dann darüber nachdenkt, was das eigentlich für eine Konsequenz hat, mit dieser Entscheidung, mit meiner freien Entscheidung, ja, habt ihr da auch noch Gedanken zu, zum Thema Veganismus, Freiheit? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, das bringt uns zurück, was du gerade sagst, zu dem, was ich anfangs sagte. Das betrifft jetzt wieder diesen Bereich Freiheit nach außen, ne? Freiheit ist auch immer und vor allem die Freiheit des anderen, was einem ganz offensichtlich ist, wenn man in der Tiefgarage sich sozusagen ein bisschen über den Strich stellt und der andere kann dann da nicht mehr einparken. Das ist, da nehme ich dem anderen die Freiheit, dort richtig zu parken. Mhm. Das ist für jeden verständlich. Für viele nicht so klar ist, wenn ich eben zu Hause am Tisch sitze und mir was zu essen mache und mir eben was auf den Teller lege, da denke ich nicht so sehr über die Freiheit nach, die ich möglicherweise eingeschränkt habe, jemandem anderen gegenüber. Und wenn es eben um Veganismus geht, möglicherweise die Freiheit eines Tiers eingeschränkt habe und billigend in Kauf genommen habe, weil ich mir selber nicht vorstellen kann, das Tier zu schlachten beispielsweise, um es zu essen, billigend in Kauf genommen habe, dass das jemand anders macht, ich nicht mal hingucken muss, sondern das sehr praktisch für mich einfach ja, im Supermarkt in Plastikfolie gewickelt liegt. Und diese Art von Freiheit anzuerkennen, die auch ein Tier hat, im Übrigen einfach nur mit einem anderen Namen. Ja, wir Menschen haben uns ja ausgedacht, dass wir Menschen sind und die anderen Tiere. Streng genommen sind wir alle Tiere, wie wir alle wissen. Und das anzuerkennen und auch nach außen zu tragen, ist seitens Jiva Mukti Yoga eine ganz große Mission. Und dazu darf man auch anmerken, dass unsere Lehrerin Sharon Gannon eigentlich, sagt sie selber auch immer, sie wollte nie Yoga-Lehrerin werden, sondern sie ist schon seit ihrer Jugend eine große Tierrechtsaktivistin gewesen in den USA und hat über Yoga und ihre Erkenntnisse, die sie über ihre eigene Yoga-Praxis gewonnen hat, festgestellt, dass es so eng verknüpft ist, Yoga-Philosophie mit der Idee von Tierrechtsaktivismus, mit der Idee von Freiheit, dass sie feststellte, das ist ein guter Weg, um Freiheit für Tiere, um dabei zu bleiben, zu transportieren, zu leben und salonfähig zu machen, letztendlich.
Eine Herausforderung, denke ich, bei dem Thema ist dann, in dem Moment, wenn wir die Freiheit anderer nicht vegan lebender Menschen eventuell beeinflussen. Mhm. Wenn wir also so überzeugt sind und wir finden das super, ist für unsere Gesundheit toll, für unser Klima, für die Welt, aus spiritueller Sicht eine großartige Praxis, vegan zu leben. Und wir versuchen es dann anderen nahezulegen und die zu motivieren und vielleicht manchmal auch dann nicht nur motivieren, sondern auch ein bisschen ärgerlich werden oder sogar böse werden oder die beschimpfen und sie dann in ihrer Freiheit einschränken, in ihrer Wahl zum Beispiel, was sie essen, weil wir unseren Freunden kein Fleisch mehr servieren, sondern nur noch veganes Essen, obwohl die eigentlich viel lieber ein Steak auf dem Teller hätten. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Was passiert dann? Also was denken wir dann? Was senden wir auch nach außen? Und für unsere heutige Zeit, glaube ich, in der wir leben, ist jeder kleine Schritt in Richtung weniger Gewalt, was ja eine vegane Ernährung immer mit sich bringt, ein guter Schritt. Und für mich auch, ich versuche so gut ich kann auch zu unterstützen, wenn jemand sagt, er hat nur einmal die Woche ein veganes Frühstück gehabt, dass das super ist und dass das ein guter Anfang ist, weil ich glaube, dass nur sozusagen das Einschränkende nach außen zu tragen unter Umständen auch gar nicht motiviert ist, überhaupt zu probieren. Allerdings, ich habe gerade einen tollen Vortrag gehört von Mark Buckley, ein großer Klimaforscher und Sprecher, der auch für die UN und für das Pariser Abkommen mitgeholfen hat, das zu entwerfen. Und der hat gesagt, er findet es so schwierig, wenn Leute nur einen Tag was machen oder große Firmen sagen, sie sind jetzt einen Tag die Woche vegan, weil es dann ein bisschen so ein Alibi ist und man ruht sich dann auf den anderen 6 Tagen aus, wo man nicht vegan ist. Man hat eigentlich 6 Tage für die Woche nichts für die Welt getan, also häufiger als diesen einen Tag, sodass es auf Dauer keine Veränderung bringt. Und das muss einem, glaube ich, auch bewusst sein, dass nur wenn wir häufiger etwas für die Welt machen oder häufiger was für unsere Gesundheit, als dass wir es nicht tun, können wir wirklich eine andere Richtung einschlagen. Sonst fahren wir immer noch in die gleiche Richtung, nur langsamer, aber letztendlich immer noch mit dem gleichen Ziel. Und so ist es ja nicht immer einfach und, glaube ich, herausfordernd, Freiheit und Veganismus in der Kommunikation wirklich miteinander zu verbinden, finde ich nicht einfach. Aber auch ein spannendes Thema deshalb, weil es nicht so einfach ist, immer was Neues zu überlegen und bessere Kommunikationsmittel zu finden.
Ja, also wenn man auf der Suche nach Freiheit ist, dann ist sicherlich der erste Schritt, vielleicht sind ja auch schon viele Zuhörer vegan begeistert oder zumindest haben sie schon ihre veganen Momente und Tage der Woche, dann ist das super. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal total bestärken, dass das ja schon der erste Schritt ist, weil wir alle kennen das Gesetz von Karma. Wenn ich zur Freiheit aller beitrage, und das können Tiere sein, das kann aber auch mit deinem Job sein, egal was du tust, egal welcher Aufgabe du nachgehst in diesem Leben, die Konsequenz wird für irgendjemanden, für irgendetwas Freiheit bedeuten. Also praktizierst du ja schon, auch vielleicht ganz unbewusst, jeden Tag das Gefühl Freiheit. Das heißt, wenn du es dir jetzt auch noch bewusst machst und setz dich wirklich mal als kleine Hausaufgabe nach diesem Podcast hin und überlege, mit welchen Handlungen, Worten, mit was du persönlich jeden Tag in deinem Alltag ja zur Freiheit aller beiträgst oder vielleicht sogar zu deiner eigenen. Mach dir bewusst, dass jedes Mal, wenn du die Wahl hast, etwas zu entscheiden, dass das Freiheit bedeutet und gib diesem Gefühl, was du dann dabei spürst, einfach diese neue Bedeutung von Freiheit. Das wäre jetzt nochmal so ein kleiner praktischer Tipp. Also wenn du schon vegan bist, dann trägst du zur Freiheit ja anderer, würde ich jetzt in dem Fall sagen, bei. Und somit bist du ja schon auf dem richtigen Weg, auch selbst immer freier zu werden.
Ja, letztlich kannst du es eben nur selber machen, ne? Wir können andere Menschen nicht kontrollieren.
Nee.
Ja, wir sind verantwortlich für uns selbst, auch wenn das nach einer Plattitüde klingt, aber es ist letztendlich so. Und man kann nur bei sich selbst anfangen. Da gibt es diesen schönen Text von Cedar Garrett, einer, der mir gerade einfällt, einer amerikanischen R&B-Sängerin, mittlerweile auch schon über 60, denke ich. Und wenn ich den Text jetzt sage, dann kennen ihn möglicherweise viele. Die hat nämlich geschrieben, I'm starting with the man in the mirror. Mhm. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make the change. Ja. Ja, und ein den meisten bekannter Sänger hat das dann später gesungen, Michael Jackson. Der Text ist von ihr und das fasst eigentlich gut zusammen, dass es in letzter Konsequenz dann wir selber nur sind, die solche Dinge wie Veganismus nach außen tragen können.
Ja, super schön. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal diesen Song hören, dann werden wir an diese Folge denken und uns erinnern, wir erinnern uns daran, dass wir es selbst in der Hand haben, was wir denken, was wir fühlen, was wir zulassen. Und das bedeutet ja Freiheit, auch in letzter Instanz. Wenn wir dann von dieser letzten Instanz sprechen, das hört sich jetzt so ein bisschen dramatisch an, aber ich bekomme ganz oft Fragen gestellt. Ja, Mira, wenn man dann Yoga macht, dann strebt man ja die Erleuchtung an. Und wie geht es denn jetzt eigentlich? Heißt es, dass wenn man erleuchtet ist, dass man dann erst frei ist? Oder seid ihr schon erleuchtet oder seid ihr auf dem Weg dahin? Wie beschreibe ich das?
Also erstmal finde ich es ganz toll, wenn du diese Fragen bekommst, weil es für ganz lange Zeit so war, dass das Wort Erleuchtung mit Yoga überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht worden ist und viele Leute Yoga machen, weil sie Rückenschmerzen haben oder weil sie denken, ihr Stress geht dann weg oder sie werden einfach ein bisschen flexibler und können irgendwann den Fuß in den Kopf legen und so weiter. Auch alles vielleicht schöne und für einen Moment glücklich machende Dinge, aber tatsächlich, wie du gesagt hast, Yoga und Erleuchtung gehören eben einfach zusammen, zumindest wenn man sich die ganzen vielen Yoga-Schriften anguckt, die es nun mal so gibt. Und wie man das schafft, in Anführungsstrichen, ist eigentlich, indem man aufhört zu versuchen, es zu schaffen. Denn die Idee der Erleuchtung in im Yoga-Kontext ist, dass wir schon erleuchtet sind. Und wir diesen Zustand von Yoga, es bedeutet ja Einheit, eine Einheit mit was Kosmischem oder was Universellem, eben Erleuchtung, ein Freiheitszustand, dass der schon da ist und all die Yoga-Praktiken nur helfen, dass wir das endlich wieder verstehen, dass wir uns endlich wieder dran erinnern. Im Englischen das Wort remember ist so schön, weil es wieder ein Member zu werden, also wieder Mitglied sozusagen von etwas zu werden, was man eigentlich schon in sich trägt. Und alles loslassen kann, was einen irgendwie daran zweifeln lässt, dass man auch erleuchtet sein kann und nicht nur die anderen da draußen. Und manchmal geht's vielleicht in der Sekunde oder im Tag, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht dauert's auch einfach ein paar Leben lang. Und sich dieser Zeit hinzugeben, kann auch unglaublich befreiend sein, es nicht mehr schaffen zu wollen. Weil meistens wird man dann, man hat so eine Vorstellung von Erleuchtung, was das sein soll, und dann wird man immer wieder enttäuscht und dann denkt man vielleicht schneller, oh, ich schaff's jetzt sowieso nicht und ich bin zu unflexibel, ich kann nicht atmen, ich kann nicht singen, was auch immer es sein mag. Und dann finden wir plötzlich so viele Sachen, die uns daran vermeintlich hindern, dass wir immer weiter von dem wegkommen, was in uns drin vielleicht schon immer schlummerte, und wir müssen es nur wieder aufwecken.
Was ist denn für dich Erleuchtung?
Für mich ist Erleuchtung tatsächlich ein Gefühl, und ich bin sicher, dass wir alle so Erleuchtungsmomente hatten schon und auch immer haben, egal ob wir Yoga machen oder nicht. Für mich so ein Gefühl, wo Raum und Zeit auch tatsächlich wegfallen, also wo ich vielleicht was mache und weiß gar nicht mehr, wie lange ich es gemacht habe, oder vielleicht weiß ich auch im Moment gar nicht mehr, wo ich bin, aber gepaart mit einem großen Zufriedenheitsgefühl und so einem Gefühl von Urvertrauen, dass alles in dem Moment wirklich so richtig ist, wie es jetzt ist, und dass nichts von außen oder auch von innen an Gedanken mich irgendwie aus der Bahn werfen könnte in dem Moment. Und das Schöne ist, wenn man solche Momente hatte, und ich bin sicher, wenn jeder ein bisschen sucht, dann gab es solche Momente vielleicht schon mal, dass wir sie dann immer wieder wollen, und dass scheinbar ganz viele Menschen das auch in sich tragen oder vielleicht sogar alle, genau das immer häufiger zu erleben und die Momente immer länger werden zu lassen und sie auch, wie du es gerade so schön gesagt hast, bewusst hervorzurufen, dass sie nicht nur zufällig passieren, sondern was können wir vielleicht doch machen und unseren Ego-Geist befrieden, der halt immer gerne ein Werkzeug will und einen Plan und Schritt 1, 2, 3, was können wir da für uns finden, um in diesen Zustand zurückzugelangen?
Ja, schöne Bilder, Niklas. Was ist für dich Erleuchtung und wo befindest du dich auf diesem Weg?
Der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle, manche kennen ihn vielleicht, sagt ganz gerne, wenn jemand behauptet, er sei erleuchtet, dann soll man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja.
Warum sagt er das? Er sagt das auf dem Hintergrund, weil jemand, der sich als erleuchtet bezeichnet, oder ich übersetze es auch mal vielleicht in den Kontext, in den Eckhart Tolle das so möglicherweise stellen würde, nämlich der quasi den Seinsmoment, ja, den Moment des Seins, so wie er ist, wahrnehmen kann, ohne Vergangenheit und Zukunft, als Hinderung im Sinne von Gedanken, die er in diesem Moment dann eben hat, zu erleben, so wie Moritz das gerade auch schon angedeutet hat. Wenn also diese Person sagt, sie sei erleuchtet, dann sagt sie das möglicherweise, weil sie aus der Sicht des Egos heraus, vielleicht auch unbewusst, gern Bestätigung dafür möchte. Dass die Leute der Person gegenüber sitzen und sagen, ah, sehr toll, wie bist du da hingekommen? Hm. Das heißt, also diese Äußerung der Person wieder ego-driven ist, ja, wieder vom Ego eigentlich kommt, ja, was Bestätigung dafür will, ich habe was erreicht, schaut her, ich bin erleuchtet. Jemand, der tatsächlich eben vielleicht erleuchtet ist oder solche Momente, die Moritz beschrieben hat, öfters erleben kann, der sucht nicht nach dieser Anerkennung. Der kann den Moment des Seins nicht mal nur genießen, das wäre wieder ein Gefühl, ja, da würde dann auch schon wieder was reinkommen, was vielleicht da gar nicht hingehört, aber der kann den Moment des Seins einfach sein lassen und benötigt nichts anderes dafür.
Ist frei.
Und ist damit frei.
Genau. Und Hast du auch diese Momente oder schließt du dich da an, dass es für dich auch diese Momente sind, die du mit Erleuchtung verbindest? Oder ist es für dich etwas anderes, was man nur durch Meditation beispielsweise erreichen kann? Das ist ja auch so eine gängige Meinung.
Also ich schließe mich da 100% dem an, was Moritz auch darunter versteht, dass wir alle diese Momente gut kennen. Und alles, was Meditation ist, was Yoga-Praxis ist, sind kleine Wegweiser in diese Richtung, ja, Hilfsmittel in diese Richtung. Und was Erleuchtung ist, ist sicherlich schwierig zu formulieren, da man sich wahrscheinlich nicht in Erleuchtung hinein denken kann, sondern es mag ein Gefühl für den einen sein. Manche würden sogar sagen, schon ein Gefühl ist zu menschlich, in Anführungszeichen, ist zu viel an Sinneswahrnehmung. Ich kann eine Sinneswahrnehmung haben, ja, aber ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ja, Erleuchtung ist was Unbeschreibliches. Und dennoch kennen wir solche Momente irgendwie. Wir kennen diese kurzen Momente, die Moritz beschrieben hat. Und wer es schafft, und das kann man eben tatsächlich üben, häufiger solche Momente zu haben, der mag sich dann vielleicht erleuchtet fühlen. Wie gesagt, natürlich alles auf dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, fällt es mir sehr schwer, das so herauszukehren quasi. Ne? Ich bin erleuchtet, bist du schon erleuchtet? Weil es einfach auch ein Konzept ist, was der Mensch sich erschaffen hat. Sich aber dem gegenwärtigen Moment bewusst zu sein und, um das weiter zu spinnen, sein eigenes Bewusstsein zu sein. Ne? Weil eigentlich hat man kein Bewusstsein, sondern man ist Bewusstsein. Mhm. Ja, wir sind Bewusstsein. Das ist das, was wir eben üben können. Und das ist was man immer wieder üben muss. Ja, das ist wie wenn man ins Sportstudio geht. Das geht nicht irgendwie nur einmal den Arm zu beugen. Davon wird der Bizeps nicht dick sozusagen, ja, sondern man muss das wiederholt machen. Und mit unserem Gehirn zu arbeiten als einem Organ, genauso wie es ein Muskel auch ist, ist eben etwas, was Übung braucht.
Wo wir beim Thema Übung sind, was können jetzt unsere Zuhörer konkret machen, um Freiheit zu üben, vielleicht auch in Richtung Erleuchtung einen Schritt weiterzukommen? Oder nennen wir es mal diese Glücksmomente, das ist vielleicht für den einen oder anderen greifbarer als das Wort Erleuchtung, das hört sich so mächtig an, so unerreichbar. Eigentlich streben wir nach so einer inneren Ruhe, Zufriedenheit, nach so einem Glücklichsein-Gefühl, was ja letztlich bedeutet Freiheit. Aber wie können wir das jetzt konkret trainieren? Wie können wir diesen Bizeps der Erleuchtung ordentlich fordern?
Also ich glaube, ich kann jetzt als Yogalehrer vor allem sprechen, wo es eine unglaublich große Werkzeugkiste gibt, glücklicherweise, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Methoden, ganz viele Wege das schaffen können. Die Meditation, die du gerade angesprochen hast, ist bestimmt für sehr, sehr viele von uns ein ganz direkter Weg, und eine Meditation, die wir in der Jivamukti-Methode unterrichten, ist auch ganz simpel, die hat drei Schritte, nämlich, dass man einen Sitz auswählt, also man kann auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Kissen, Hauptsache aufrecht. Warum aufrecht? Erstmal ganz praktisch, dass man einfach nicht so schnell einschläft und eben auch bewusst und aufmerksam bleiben kann. Zweiter Schritt, still zu sein, also seinem Körper Stille zu gönnen und den Atem auch still werden zu lassen. Der wird dann wahrscheinlich ganz flach, denn die äußere Stille des Körpers hilft einfach dabei, sich besser auf das zu konzentrieren und das zu beobachten, was im Geist passiert. Was ich glaube, ist schon ein ganz wichtiger Schritt, zu so einem Beobachter oder einer Beobachterin erstmal zu werden, ohne einzugreifen. Und der dritte Schritt ist, sich zu fokussieren. Und wir benutzen dafür ein ganz einfaches Mantra, das man in jede Sprache übersetzen kann, nämlich die Worte lass los, einatmen lass, sich zu sagen, ausatmen los. Und wenn man merkt, man driftet ab, dann kommt man eben wieder dahin zurück. Also auch zu üben, sich zu konzentrieren, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte. Und wenn man das für sich kann, fängt man vielleicht mit 2 Minuten an und dann 3 Minuten und 4 Minuten. Ich würde es immer mit einem Timer machen, weil man weiß oft nicht so, wie lange man eigentlich gesessen hat, und man kann sich dann oft besser entspannen. Und wenn man das dann im Alltag wiederfindet, dann kann man vielleicht da auch mal einatmen lassen und los sagen und kann dann auch vielleicht was loslassen, was gerade so in einem aufkocht, und dann wieder diesen Raum finden, den wir vorhin angesprochen haben. Eine Sache, die für mich total gut funktioniert, vielleicht aber nicht für alle, ist tatsächlich zu singen. Ich singe jetzt viel Yoga-Mantra und Kirtan und so weiter, könnt ihr alles im Internet nicht von mir gesungen finden, sondern ganz viele Beispiele.
Aber auch von dir gesungen.
Ein bisschen von mir auch. Deva Prema, Jayutar, Krishnadas sind so bekannte Namen, und wenn einem das gefällt, sich das laut anzumachen und da mitzusingen, gerade weil es in einer anderen Sprache ist, die wir vielleicht nicht kennen und die wir nicht so besetzt haben, so frei herauszusingen, ist ein super Weg. Und man weiß auch wissenschaftlich, man an Chorsängern untersucht, dass in dem Moment, wo man singt, kann man fast nichts anderes denken. Und das ist, finde ich, schon mal ein richtig großer Schritt in Richtung Freiheit, dass man für einen Moment lang einfach mal nur dies eine macht und nicht noch 10 andere Sachen gleichzeitig bedenkt. Vielleicht will Niklas noch andere Werkzeuge teilen.
Sehr gerne.
Ich würde einfach wieder zu dem Werkzeug von vorhin zurückkommen, weil ich es nicht oft genug betonen kann, nämlich einen bewussten Atem zu nehmen. Mhm. Ja, nicht jetzt nur in der Situation des Hundes, den wir vorhin hatten, der getreten wird, sondern eben auch sonst. Es ist wahnsinnig schwer, nicht nur, wenn man selber singt, zu denken, sondern auch, wenn man atmet. Und zwar, wenn man sich auf seinen Atem zu 100% konzentriert. Das heißt, wenn man einatmet, spürt, wie die Luft durch die Nasenlöcher nach innen zieht. Man spürt, wie sich der Brustkorb ausdehnt und quasi den Atem verfolgt. Und wenn man ausatmet, wie ein bisschen warme Luft an der Oberlippe entlang streift. Und wirklich nur, was man in dem Moment macht, ist ja sozusagen den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, in dem Moment, wo er passiert. Man hat dann fast keine Möglichkeit zu denken. Ja, das heißt, durch einen bewussten Atemzug, Ein- und Ausatmung, und diesen zu verfolgen, wie er tatsächlich passiert, mit allem, was du in deinem Körper dann wahrnimmst, kann dich für einen ganz kleinen Moment frei machen von deinen Gedanken.
Und in diese Werkzeugkiste ist jeder befähigt, so oft wie möglich und wie gewünscht am Tag zurückzugreifen. Und wenn du das einfach mal ausprobierst, ganz zwischendurch, zum Beispiel die erwähnte Atmung einzusetzen, wenn du spürst, dass dich etwas stresst oder aus der Ruhe bringt oder du direkt wieder antworten willst und schießen willst, das ist eine wahnsinnig starke Waffe auch, in der verbalen Kommunikation, auch in Auseinandersetzungen, dieses Innehalten, die Wahl zu haben, was ich darauf antworte oder wie ich reagiere, und vielleicht im zweiten Schritt sich wirklich mal den Raum zu nehmen, sich einen Ort zu suchen, wo man auch mal diese 3-Schritte-Meditation durchführen kann, um so ein bisschen ja sich an so etwas zu gewöhnen und auch nicht frustriert sein, wenn das nicht sofort klappt, weil ich kenne das nur zu gut. Man probiert es und man ist motiviert und es klappt nicht, das frustriert irgendwie, das ist ganz normal, und ich glaube, ihr zwei könnt mir das auch bestätigen. Es gibt Tage, da ist man irgendwie so aufgewühlt, man nimmt sich das alles vor, aber am Ende klappt es irgendwie doch nicht. Und da geht's einfach darum, auch nicht so hart zu sich selbst zu sein und einfach wieder eine Motivation zu finden und einfach zu wissen, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, dass ich es morgen wieder besser mache oder dass ich es zumindest versuche. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, jeder auf seine Art und Weise auch seinem eigenen Glück und seiner eigenen Freiheit wieder ein Stückchen näher. Ja, vielen Dank für dieses wahnsinnig, lehrreiche Gespräch, würde ich fast sagen. Es ist eine wunderschöne Folge geworden. Ich glaube, wir konnten auf jeden Fall mit unserem Gespräch heute bei ganz vielen Menschen ein Stück zur Freiheit beitragen. Ich freue mich natürlich total, wenn ihr diese Gedanken auch weiter verbreitet, also wenn wir euch Beispiele genannt haben, die euch das jetzt gut beschrieben haben, dann kommuniziert das, besprecht das in der Familie mit Freunden und versucht diesen Freiheitsgedanken über die Ernährung, über die Bewegung, über die Achtsamkeit irgendwie in die Welt zu tragen mit eurer Sprache. Und ja, seid dankbar dafür, dass ihr das könnt und tun dürft. Vielen Dank an euch beide für die Zeit. Und es hat mich total gefreut, euch als Gast bei uns im Podcast Health Up Your Life begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, Mira, für die Einladung.
Dankeschön, und wir freuen uns auch schon auf eure nächsten Folgen.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden euch natürlich alle Informationen zu Moritz und Niklas auch verlinken. Ihr könnt nachlesen, wo ihr die beiden auch mal persönlich treffen könnt, wahrscheinlich in Berlin in ihrem Yoga-Studio. All diese Informationen findet ihr auch heute passend zu dieser Folge als Instagram-Post auf der Seite fajo_official. Dort erscheint zu dieser Podcast-Folge ein Post mit einem Bild von uns dreien. Darunter könnt ihr Fragen stellen, Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jedes Herz, über jeden Like, über, ich wollte schon sagen, Daumen nach oben, aber das geht ja gar nicht bei Instagram. Also wir freuen uns auf regen Austausch und wir freuen uns, von euch zu hören. Einen wunderschönen Tag und bis bald.